Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Zum Gedenken an Thor Heyerdahl. Erinnerung an eine Zufallsbegegnung. Am 18. April war es 20 Jahre her, dass ein norwegischer Forschungsreisender, Archäologe, Anthropologe, Ethnologe und Umweltaktivist starb, der als der Wissenschaftler gilt, welcher die experimentelle Archäologie etablierte und einer breiten Öffentlichkeit bekannt machte. Was bei ihm experimentell hieß, erfuhr ich in Gurna, am Zusammenfluss von Euphrat und Tigris im Irak. Es war im Oktober 1977, spätabends, war ich dort bei einem Gästehaus abgesetzt worden, wo zu meiner Überraschung kostenlos Flaschenbier angeboten wurde. Ausgegeben wurde es von dem Mann, der an diesem Abend seinen Geburtstag feierte. So lernte ich Thor Heyerdahl kennen. Der hatte gerade begonnen, an dieser Flussstelle ein weiteres Schilfboot zu bauen, das unter dem Namen Tigris bekannt werden sollte. Als ich ihn am nächsten Morgen fragte, ob ich mit ihm ein Rundfunkinterview über sein Vorhaben machen dürfte, winkte er ab. Die BBC habe sich alle Rechte gesichert. Als ich den BBC-Aufpasser ausfindig gemacht hatte, konnte ich am folgenden Tag Thor Heyerdahl mitteilen, die BBC habe vergessen, sich auch die Rundfunkrechte zu sichern. Er war darüber so erfreut, dass er mir nicht nur auf Deutsch das Interview gewährte, das Sie gleich in voller Länge hören werden, sondern mir auch etwas schenkte, das bis heute in meinem Arbeitszimmer hängt. Ein von ihm signiertes Stück Berdi, also Schilf, vom Rumpf der Tigris. Es ist das einzige Stück, das von diesem Schilffloß übrig geblieben ist. Die Einwohner des Zweistromlandes hatten den Forscher darauf aufmerksam gemacht, dass das dort genutzte Berdi-Schilf, um möglichst lange Auftrieb zu erhalten, zu einer bestimmten Jahreszeit geschnitten werden muss, konkret im August. Damit konnte die Reise mit dem Schilfboot Tigris vom irakischen Al-Gurna aus über die Indus-Mündung vor Pakistan und zurück nach Djibouti 5 Monate dauern. Die Tigris wäre noch länger seetüchtig gewesen, doch wegen der damaligen kriegerischen Lage am Horn von Afrika, dem Ogaden-Krieg, war die Einfahrt ins Rote Meer nicht möglich. So wurde die Reise abgebrochen und das Schilfboot vor Djibouti auf Weisung Heyerdahls als Protest gegen den Krieg in der Region verbrannt. Es lohnt sich, dem Gespräch zuzuhören, auch wenn der Archäologe gelegentlich in seinem deutschen Wortschatz graben muss.
Heyerdahl, heute ist der 8. Oktober 1977. Das war für Sie hier, glaube ich, ein wichtiger Tag, nicht?
Ja, das war wirklich ein wichtiger Tag. Denn heute haben wir die ersten Binsen in unsere hölzerne Unterlag für unser Schiff gebracht.
Ja. Das ist also ein hölzernes Gerüst, das steht jetzt hier, glaube ich, nach einmonatiger Arbeit, nicht? Im Garten des Resthauses.
Dort haben wir einen Monat gearbeitet, nur mit Holz, um eine Form zu machen. Mhm. Und gestern war es fertig, so heute haben wir die ersten Berdi, das ist diese Binsen, lokale Binsen von Irak.
Schilf, nicht?
Das ist ein Schilf, das ist ein Schilf.
Sie glauben nun, dass vor vielen, vielen, ja eigentlich 1000 Jahren, Menschen genau in dieser Gegend genau solche Gerüste gebaut haben und solche Boote gebaut haben?
Ist ja, so genau so. Wir wussten, dass nur die letzten, seit 50 Jahren gab es kleinere Schiffe von diesen selben Typen.
Aber also Schilfrohrboote, aber mehr für den Flussgebrauch, nicht?
Nur für Fluss, nur für Fluss. Aber im sumerischen Zeit, seit vor Christus, 3000 und auch mehr vor Christus, gab es wirklich große Schiffe von diesem Typen.
Worauf schließen Sie das?
Das können wir von den Zylindersegeln sehen und es gibt auch Reliefarbeiten und in die Gebirgen im Zwischen Nil und Rotes Meer in Ägypten haben wir die ähnlichen Booten und wir sehen, dass es Schilfschiffe waren. Mhm. Es waren nicht hölzerne Booten.
Sie haben, glaube ich, auch bei einer Ihrer Forschungsreisen so eine Steinstele entdeckt auf einer Südpazifikinsel.
Mhm. Ja, das war auf Osterinseln, eine von den großen Statuen dort. Wenn wir das Erdeweg genommen haben, haben wir ein großes Schilfschiff gefunden. Und die ersten Europäer haben auch am Osterinsel Schilfschiffe gesehen, aber kleinere, viel kleinere. Das ist eine Type, da wir können es finden, wo wir diese großen megalithischen Kulturen finden. So wie hier in Kleinasien, von Mesopotamien bis Mittelmeer und in Ägypten. Wir finden es auch auf die Felszeichnungen in Sahara. Dann kommt es in Mexiko und, so, und ganz speziell in Südamerika, Titicacasee, und vorher auf der Pazifischen Küste von Peru und Chile und demnächst am Osterinsel.
Von dort, also von Südamerika, haben Sie ja auch Ihre hauptsächlichen Konstrukteure her.
Ja, sie kommen von Titicacasee. Solche Arbeit kann man nur heute nur am Titicacasee finden. Ich habe in ganz Afrika und Kleinasien gesucht, am Tschad, im Herz von Afrika, habe ich Arbeiter gefunden, um Ra-1 zu bauen. Aber sie kennen nicht dieselbe System wie die alten Kulturen hier im alten Welt.
Das ist ausgestorben.
Das ist also ausgestorben, aber es lebt noch am Titicacasee.
Ja. Nun wollen Sie ja mit diesem sehr großen Schiff, wie lang ist es, 30 Meter?
18 Meter lang.
18 Meter lang.
18 Meter lang.
Wollen Sie ja nun nicht auf dem Fluss fahren, sondern Sie haben vor, eine Theorie
zu
beweisen.
Ja, nein, nichts zu beweisen. Ich suche zu entdecken, wie die alten Leute in Mesopotamien, wie sie mit solchen Schiffen navigieren können. Wir gehen zuerst am unten im Golf und dann möchte ich sehr gerne bis Indische Ozean fahren, um zu sehen, wie lange diese Schilfe, diese Binsen fließen kann.
Wie lange schwimmen kann.
Ja. Wie lange es schwimmen kann und auch was, ob es möglich wirkliche Navigation damit zu machen. Denn mit dem Papyrusboot Ra habe ich das Atlantik überquert. Zweite Mal, wenn ich versuchte, kamen wir gerade nach Mittelamerika. Aber das war nur mit Strömungen und mit Wind.
Ohne Navigation.
Ohne Navigation. Ja. Wir haben nur die Elementen gefolgt. Nee, wir haben nur Wind von hinten.
Ja.
Aber jetzt müssen wir navigieren, denn wir haben Wind von allen Seiten und keine Strömungen mit uns.
Das heißt also, Sie brauchen Segel. Nun haben Sie, ich habe gesehen, drin liegen große Bambusmasten. Die kommen aber von den Philippinen. Sie gehen also davon aus, dass früher eigentlich nicht solche Masten drauf waren.
Hier war es, zur sumerischen Zeit, war es große Wälder hier. Wir können eben die alten Texten von Sumerien davon hören. Es gab große Wälder, wie später wissen wir es auch in Libanon gab, nicht? So, sie hatten keine Probleme mit Holz. Und wir wissen auch, dass sie solche Sachen wie, sagt man, Elfenbein, Elfenbein und Kupfer hat man hier importiert von Bahrain-Insel und auch von Indien. Diese Resten finden wir in die sumerische Graben, nicht? Aber man findet kein Bambus, denn aber ganz sicher, das ist auch etwas, das man hier importiert hat. Aber wenn man es nicht hätte, tut es nicht, denn sie haben so viele gute Holz im Frühzeit hier gehabt.
Es wird ja wahrscheinlich das Boot so zu Wasser gehen, wie es im Rohzustand ist, also der rohe Schilf, das rohe Schilfrohr.
Ja.
Sie haben nicht vor, dass, wie man es etwa jetzt bei den Holzbooten hier sehen kann, das ist ja mit dickem Teer überzogen, das also zu teeren.
Das überlegen wir noch. Ich will nicht mein ganzes Boot damit bedecken, denn es ist sehr schwer, Tonnen wegen. Wir wissen, dass die Antike, auch die Sumerien, die kleinen Modellen von Holzbooten, haben wir noch im Museum, nicht in Bagdad und sonst in anderen Museen. Sie sind alle mit Asphalt bedeckt. Aber ich glaube, das wissen wir noch nicht, ich glaube nicht, dass diese Binsenbooten, die wirklich Flössen waren, es war nicht ein wirkliches Boot, es ist wie ein Floss, nicht?
Ja.
Ich glaube nicht, dass es notwendig ist. Aber wir unternehmen jetzt kleine Proben mit kleinen Binsen hier im Fluss Tigris.
So kleine Bündel sind das,
kleine
die mal
Bündel,
geteert
ja,
sind.
Um
nicht?
Zu sehen, wie es funktioniert.
Ja. Wie weit ist eigentlich diese Theorie, die Sie verfolgen und die Sie auch ausprobieren wollen, jetzt nun eine eigene Arbeit von Ihnen? Wie weit sind zum Beispiel Wissenschaftler, arabische Wissenschaftler oder speziell, wir sind ja im Irak, Wissenschaftler des Irak beteiligt?
Die meisten Wissenschaftler wissen jetzt von archäologischen Ausgrabungen, dass die alten Mesopotamier nach Bahrain, Insel von Bahrain, fuhren und sehr viel Handel mit Bahrain gehabt haben. Es gibt viele von den Töpfereitafeln, nicht, wo man mit Keilenschrift Texte lesen kann. Und sie sprechen von langen Reisen im Meer, wo die Handelsfahrzeuge von dieser Zeit Kupfer bracht und andere Sachen. So, wir wussten, dass sie navigierten. Das ist keine Theorie. Was wir sehen wollen, ist, wie weit könnten sie fahren? Wie lange konnte ein solcher Schilfboot, ein solcher Binsenbalser, wie lange könnte es fahren?
Was könnte man dann daraus schließen? Was meinen Sie? Eine Ausbreitung der Kultur
der Sumerer? Wissenschaft ist in zwei verschiedene Parteien, zwei verschiedene Schulen, kann man sagen. Wir haben, was man sehr oft die Wiener Schule nennt, das sind Diffusionisten. Sie glauben, dass Zivilisation in Mesopotamien, von Mesopotamien und Ägypten ausbreitet, im ganzen Welt nicht, dass es von einem Platz stammt und dass lange Reisen von frühen Menschen Kultur nach andere primitive Menschen gebracht haben. Dann gibt es die anderen, sie sind Isolationisten. Und sie glauben in keinen Kontakt. Sie glauben, dass die Leute immer im selben Platz waren und dass alles, die Parallelen, das hat nichts mit Kontakt zu tun. Das ist unabhängige Entwicklung.
Und Sie glauben, dass wenn es nachweisbar ist, dass also beispielsweise ein solches Boot bestehend aus Schilf hier aus dieser Gegend des Zusammenflusses von Tigris und Euphrat hinunter durch den Golf hinaus in den Indischen Ozean möglich ist, dass diese alte Kultur, möglicherweise 3000 vor Christi oder noch mehr, sich selber hinausgetragen hat sozusagen?
Ja, ich glaube, dass wenn solche Schiffe navigieren können, dann ist es viel einfacher zu verstehen, was die antiken Leute im Ozean tun könnten.
Sie werden aber Navigationstechniken anwenden, die modern sind. Es gibt keine überlieferten Techniken.
Nein, wir haben Rudern und Segeln wie die alten Zeichnungen, aber wir navigieren mit Kompass und moderne, denn das müssen wir, denn wir haben diese enorme Trafik von modernen Tankschiffen. Wir haben viele Probleme damit, wie die antike Leute nicht hatten. Eine Kollision zwischen zwei Schilfschiffen war nicht sehr, sehr böse, aber wenn man diese große Schiffe hier im Golf von Hunderttausenden von Tonnen und sie kommen jeden Stunde drei, vier, fünf mit großer Geschwindigkeit. Das ist ein großes Problem.
Das ist also eine Sicherheitsmaßnahme. Damit sind wir bei der Besatzung. Das wird ja nun eine sehr gemischte Besatzung sein, nicht?
Ja, wir wollen 14 Personen sein von 14 Nationen.
Die sind schon ausgewählt?
Sie sind ausgewählt. Dabei auch ein Deutscher. Er kam nach Bagdad gestern und heute Nacht oder morgens kommt er hier um zusammen mit uns zu arbeiten.
Wer ist das?
Sein Name ist Detlef Soizek, er kommt von Bremen.
Von Bremen, da wo ich hier komme.
Ah,
und
gut.
Wo wir auch dieses Interview ausstrahlen werden, das ist sehr schön.
Ja.
Wie ist er ausgewählt worden? Haben Sie das selbst getan? Oder?
Ja, Montantransport ist eine Transportkompanie in Hamburg, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und Sie kennen diese Person. Und er kam nach meiner Heimat in Italien. Ich habe ihn kennengelernt und ich habe ihn sehr gut gefunden. Und er ist ein Kapitän, ein junger deutscher Kapitän und auch Gebirgssteiger. Und er spricht ein wenig Spanisch, sehr gut Englisch. So ich brauche ihn hier, um mit den Bolivianern zu sprechen.
Mit den vier Indianern, die hier mitarbeiten.
Ja, die Indianer sprechen sehr wenig Spanisch, aber ich habe einen Dolmetscher, der Spanisch spricht.
Das ist ja nun überhaupt wahrscheinlich doch eine Schwierigkeit. Es arbeiten hier also, ich glaube, zwei Schweden, ja, Sie eingeschlossen.
Ja, Norwegen, ja.
Norweger, ja. Zwei Norweger. Ich glaube, Ihr Kollege kommt aus Schweden oder kommt er auch aus Norwegen?
Nein, ist auch Norwegen. Ja, wir sind zwei Norweger.
Also zwei Norweger arbeiten hier, ich glaube, 20 oder so etwa Iraker.
20 Sumpf-Araben und fünf andere Araben. So wir haben
und die vier Indios.
Und vier Indios und ein
Sprachschwierigkeiten?
Ja, wir haben sehr viele Sprachschwierigkeiten, aber es geht ohne... Ohne wirkliche Probleme. Diese Leute sind sehr intelligent und wir können mit Händen und sprechen und mit Dolmetschern. Der Bolivianer von La Paz spricht Aymara, indianische Sprache mit den Indianern und Spanisch mit mir und dann spreche ich Englisch mit einem Dolmetscher und der Arabisch mit den Arabern.
Ja. So. Nun gibt es aber auch ja verschiedene Arbeitssysteme. Wie haben Sie das gefunden? Sie arbeiten nun noch nicht sehr viele Tage mit dem Schilf und mit den Iranern. Aber haben Sie den Eindruck, dass die Araber eigentlich das noch nicht so ganz verlernt haben?
Ist das ein rascher Zugang? Nein, ich habe gefunden, dass die Araber sehr, sehr intelligenten sind. In einigen Minuten haben sie alles verstanden und nach einigen Proben haben sie alles sehr gut gemacht. Mhm. Es war wirklich fabelhaft zu sehen, wie. Aber wir mussten erinnern, dass sie leben in diesen Sumpfen, wo man diese Schilfen hat. Also sie kennen dieses Material sehr gut.
Ja.
Aber sie sind auch wirklich sehr intelligente, sehr ruhige Menschen und ich bin sehr zufrieden mit dieser Zusammenarbeit. Auch die Aymara-Indianer, es gefällt ihnen, mit diesen Arabern zu arbeiten. Alle beiden Gruppen sind exzeptionelle Menschen, die Aymara und auch die Sumpf-Araber.
Das ganze Unternehmen ist ja nun nur möglich geworden, dadurch, dass sich verschiedene Fernsehanstalten zusammengetan haben und auch die National Geographic Society, mit der Sie schon früher zusammengearbeitet haben, und das ganze Unternehmen finanzieren. Das ist sicherlich sehr teuer. Dadurch geraten Sie aber vermutlich ja in eine gewisse auch kommerzielle Abhängigkeit. Bedauern Sie das oder würden Sie einen Weg sehen, wie man das anders organisiert?
Nein, ich habe nur einen Kontrakt gemacht, dass man eine Summe bezahlt, sodass ich eine Expression machen kann und dann muss ich ein Televisionsprogramm präparieren. Das ist alles.
Das ist also, macht Sie nicht irgendwie abhängig von nun ganz bestimmten Zeitvorstellungen, die zum Beispiel dann Fernsehteams haben oder dergleichen?
Nein,
Sie fühlen sich nicht eingeengt?
Ich bin ganz unabhängig. Ich tue alles, wie ich will. Man hat eine gewisse Summe von Geld deponiert. Das kann ich benutzen. Wenn ich mehr Geld brauche, dann muss ich es von anderen Quellen nehmen und aber ich bin ganz frei, Sie können nur Filme machen, was Sie wollen. Das ist eine sehr einfache Geschichte.
Thor Heyerdahl, Sie sind jetzt 63 Jahre alt, glaube ich.
Richtig, ja.
Wird das Ihr letztes Unternehmen dieser Art sein oder wird es noch eins geben?
Ich glaube, es gibt nicht mehr Ozean. Wir haben jetzt Pazifik und Atlantik und jetzt wollen wir den Indischen Ozean versuchen. Und ich bin ein Anthropologe, das ist nicht meine wirkliche Arbeit, ich bin nicht ein Seemann.
Aber zugleich Explorer, das heißt Entdecker.
Aber ich glaube, dass wenn wir diesen mesopotamischen Schilfbot versucht haben, dann habe ich keine mehr Ideen über solche Expeditionen. Aber es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten im archäologischen Ausgrabungen und so. So, das kann ich nicht mit Ja oder Nein antworten.
Vielen Dank.